Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Es ist ein warmer Sommerabend in der Trierer Innenstadt. Passanten schlendern über den Alleenring, ein Mann tankt seinen Wagen an einer Tankstelle. In der Nähe stehen die Gäste einer Party auf einem Balkon. Plötzlich hört man das laute Aufheulen von Automotoren. Zwei Wagen jagen mit Karacho über die Kreuzung Gartenfeld. Zeugen hören einen dumpfen Knall und sehen etwas Kleines durch die Luft fliegen. Es ist der Schuh eines jungen Mannes, wie sich später herausstellt.
An jedem Juniabend im Jahr 2021 wird ein 21-Jähriger an eben jener Kreuzung von einem Auto erfasst, durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer flüchtet vom Unfallort und versteckt sich monatelang vor der Polizei. Der folgende Gerichtsprozess wird zu einem der spektakulärsten Raserprozesse Triers. Und jemand, der sich von Anfang bis Ende intensiv mit dem Fall beschäftigt hat, ist unser Kollege und Gerichtsreporter Bernd Wienches. Hallo.
Hallo.
Was war da los im Juni 2021?
Ja, Johanna, wie du eben schon gesagt hast, ein 21-jähriger Fußgänger ist an diesem Abend über die Ostallee gegangen, völlig unbedarft, ganz in der Nähe der sogenannten Blauen Lagune, einer bekannten Tankstelle in Trier. Und wie aus dem Nichts kam dann das Auto, das übrigens von einem Gleichaltrigen wie der Fußgänger, also auch von einem 21-Jährigen, gefahren wurde, angeschossen, muss man ja schon sagen, und hat den jungen Mann frontal erwischt, also mit voller Wucht. Im Prozess, den ich ja dann von Anfang an auch verfolgt habe, wurde deutlich, dass der Fußgänger gar keine Chance gehabt hat, dem Auto auszuweichen. Und der Raser war wirklich so schnell unterwegs, dass das Opfer ihn wahrscheinlich erst wahrgenommen hat, als es zu spät war, also als er schon auf die Motorhaube des Autos geknallt war. Und das Unglaubliche an dem Ganzen war, dass der Unfallverursacher, der Raser, einfach weitergefahren ist, ohne sich um den leblos auf der Straße liegenden Mann zu kümmern. Und noch schlimmer, das hat mich dann auch sehr schockiert im Prozess, als das dann rausgekommen ist, der Unfallverursacher ist wohl kurze Zeit später auf der anderen Straßenseite nochmal an der Unfallstelle vorbeigefahren und hat dann die Rettungswagen und die Polizeiautos gesehen, bevor er dann halt abgehauen ist. Also das ist schon ein sehr spektakulärer Fall gewesen, der auch bundesweit letztendlich Schlagzeilen gemacht hat.
Es gab ja in der Nähe auch zahlreiche Zeugen. Wie haben die den Unfall wahrgenommen?
Ja, das war erstens ein sehr lauer Sommerabend. Es haben viele Leute draußen auf ihren Balkonen gesessen. Und die Ostallee, wer die kennt, weiß auch, dass da sehr viele Häuser rundherum sind. Also es haben relativ viele Menschen mitbekommen. Es waren auch Passanten unterwegs gewesen. Und Zeugen beschrieben dann halt vor Gericht, dass sie zwei sehr schnell durch die Ostallee rasende Autos gesehen haben. Man muss wissen, der Raser war nicht allein unterwegs. Es war noch ein zweites Fahrzeug vor ihm hergefahren. Deswegen stand im Raum, dass es halt ein illegales Rennen sei. Auch dieser zweite Mann wurde angeklagt, allerdings nicht wegen illegalen Rennens, sondern weil er ihm nachher geholfen hat, das Auto zu verstecken. Aber dazu können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher kommen. Zeugen beschrieben das, was sie gesehen haben, sehr detailliert, sehr aufschlussreich. Einer sagte vor Gericht, die waren voll auf dem Gas und kurz vor dem Unfall habe der Audi, also das Auto des Unfallverursachers, der den Fußgänger also erwischt hat, regelrecht abgehoben. Das zeigt, mit welcher Geschwindigkeit das Auto unterwegs gewesen sein muss. Und dann habe es einen dumpfen Knall gegeben. Und auch dieses Zitat ist mir dann halt immer noch im Kopf geblieben, als wenn ein Tier angefahren wird, sagte ein Mann, der direkt gegenüber von dieser Unfallstelle wohnt und auf dem Balkon dann gesessen hat. Das muss ich sagen, hat mich dann schon richtig mitgenommen. Und eine weitere Aussage, die sehr, sehr schockierend ist, du hast eben auch in der Anmoderation gesagt, dass mehrere Zeugen gesehen haben, wie ein weißer Gegenstand durch die Luft geflogen ist und dass wohl die Schuhe oder der Schuh des Opfers gewesen ist. Wenn man sich das so vor Augen führt, dann sieht man, wie brutal, wie schlimm dieser Unfall war. Und ein anderer Zeuge, der dann zur Unfallstelle gelaufen ist und das leblose Opfer auf der Straße hat liegen sehen, sagte, ich dachte, der Mann sei tot.
Trotz der sehr schweren Verletzungen hat der junge Mann überlebt. Das war aber auch sehr viel Glück, oder?
Es war tatsächlich ein Wunder gewesen. Er war sehr, sehr, sehr schwer verletzt, war lebensgefährlich verletzt und überlebt hat er Vermutlich nur, auch das wurde vor Gericht sehr deutlich, weil zufällig ein Notarzt an dieser besagten Tankstelle gerade sein Auto tankte, als der Unfall sich ereignete. Er war privat unterwegs, der Notarzt. Der Arzt lief direkt dann nach dem Unfall zu dem auf der Straße liegenden Mann und leistete dann erste Hilfe. Er habe sofort erkannt, dass der Fußgänger schwerst verletzt sei und mehrere Brüche und innere Verletzungen habe, hat dann der Arzt vor Gericht gesagt. Er sprach von völlig verdrehten Gliedmaßen, was auch wieder davon zeugt, wie schwer wirklich auch die Verletzungen waren. Und dann hat eine Rechtsmedizinerin vor Gericht gesagt, wie schwer tatsächlich diese Verletzungen waren. Also sie hat das Opfer nach dem Unfall im Krankenhaus untersucht und auch die Krankenakten ausgewertet. Und allein die Tatsache, dass sie 15 Minuten brauchte, um halt all diese Verletzungen aufzuführen, zeigt ja schon, wie schlimm es um den 21-jährigen Fußgänger gestanden hat nach dem Unfall. Also wenn ich daran denke, mir läuft es heute noch kalt den Rücken runter, wenn ich an das Gutachten denke. Der Mann habe mehrere Brüche erlitten am Unterarm, an den Unterschenkeln. Das Becken war total zertrümmert, Milz, Leber gerissen, Darm war perforiert. Er hat auch wohl sehr viel Blut verloren, muss später im Krankenhaus zahlreiche Blutkonserven erhalten. All das zeigt, wie gesagt, dass der Mann nur mit viel, viel Glück überlebt hat. Der 21-Jährige lag wochenlang auf der Intensivstation, war monatelang im Krankenhaus und war bei dem Prozess noch immer schwer gesundheitlich angeschlagen. Wie es ihm heute geht, weiß ich nicht, weil ich keinen Kontakt zu ihm habe, aber es zeigt, dass er wirklich mit viel, viel, viel Glück überhaupt diesen Unfall überlebt hat.
Was passierte denn mit dem anderen jungen Mann, nämlich der das Auto gefahren hat? Der ist ja nicht nur vom Unfallort geflüchtet, sondern auch danach vor der Polizei.
Dazu muss man wissen, dass der 21-Jährige, also dieser Raser, schon wegen anderer Straftaten verurteilt war, unter anderem wegen eines Drogendeliktes. Und er stand unter einer Bewährungsstrafe. Das heißt, wenn ihm jetzt nochmal eine Strafe droht, eine Freiheitsstrafe droht, dann muss er halt in den Knast. Das muss man vor dem Hintergrund wissen. Er ließ dann bei seinem, ich sag's mal, Pseudogeständnis vor Gericht über seinen Verteidiger aussagen, dass er wegen der laufenden Bewährungsstrafe und weil er, auch das muss man sich einfach immer nochmal vor Augen führen, mit einem nicht zugelassenen und versicherten Auto unterwegs war, Angst hatte, wieder ins Gefängnis zu kommen. Und deswegen sei er nach dem Unfall abgehauen. Ich wollte einfach nur weg, hat er dann halt über seinen Verteidiger mitteilen lassen. Auch übrigens der zweite Fahrer des Wagens ist geflohen, ohne anzuhalten an der Unfallstelle. Und das Auto, mit dem der Angeklagte unterwegs war, war wie gesagt ein Audi A6 ohne Zulassung. Beide sind dann halt weggefahren von dem Unfallort, ohne sich um den auf der Straße liegenden zu kümmern.
Das Auto, mit dem der Hauptangeklagte unterwegs war, war ein Audi A6 ohne Zulassung und Versicherung, hast du auch schon eben erwähnt. Was passierte denn nach dem Unfall mit dem Wagen?
Der 21-Jährige hatte sich halt diesen Audi gekauft, aber nicht zugelassen. Das Auto war auch nicht versichert, war mit dem gestohlenen französischen Kennzeichen unterwegs. Und er war sich bewusst, dass er da allein schon mit dem Auto eine Straftat begeht und dass er damit quasi, wenn er erwischt wird, mit einem Bein wieder im Knast steht. Und daraufhin hat der Raser sehr, sehr panisch reagiert. Er ist halt mit dem Auto in eine Kleingartenanlage in den Trier gefahren. Ein Freund von ihm hat dort wohl einen Schrebergarten. Gemeinsam mit dem anderen Fahrer hat er dann versucht, den vorne total demolierten Audi zu verstecken. Die beiden haben dann auch noch die Motorhaube versucht, von diesem Auto abzubekommen, warum auch immer. Also wirklich rational haben die beiden dann absolut nicht mehr reagiert. Sie haben das Auto jedenfalls unter einer Plane in dem Schrebergarten versteckt und sind dann in die Wohnung eines Bekannten gefahren, um dort zu überlegen, was sie nun tun sollten. Auf die Idee, sich der Polizei zu stellen, sind die beiden aber nicht gekommen. Er sei völlig überfordert und panisch gewesen, hieß es dann in dem, ja, was man so nennen will, Geständnis. Am nächsten Morgen nach dem Unfall haben die beiden wohl dann doch irgendwie das schlechte Gewissen gepackt. Sie sind dann wieder zu dem Garten gefahren und zwar mit einem weißen Sprinter. Allerdings hat dann dort schon die Polizei gestanden. Direkt nach dem Unfall wurde nämlich eine Sonderkommission gebildet. Die gesamte Nacht wurden Zeugenaussagen ausgewertet. Und ein Zeuge hat dann wohl auch gesehen, wie zwei Männer den Audi im Schrebergarten verstecken wollten oder versteckt haben. Und als die beiden Männer dann die Polizei in dem Garten gesehen haben, sind sie halt panisch mit diesem Sprinter davongefahren Richtung Luxemburg. Die Polizei hat aber dann offenbar mitbekommen, dass sich dort ein Auto aus diesem Garten wegbewegt hat. Daraufhin wurde dann die Fahndung aufgenommen und die Polizei konnte auch das Auto kurz hinter der Luxemburger Grenze stoppen. Die deutsche Polizei hat es gestoppt in Absprache mit der Luxemburger Polizei. Zu der Zeit saß der Raser allein in dem Sprinter. Allerdings wurde er dann nicht festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat mir dann später auf meine Nachfragen hin erklärt, warum da keine Festnahme erfolgt ist, dass zu dieser Zeit noch nicht klar gewesen sei, ob der 21-Jährige im Zusammenhang mit dem Unfall in der Trierer Ostallee gestanden habe. So. Daher konnte der junge Mann dann halt weiterfahren. Und damit begann halt eine sehr spektakuläre Flucht durch halb Europa. Der gebürtige Pole floh dann von Luxemburg zunächst zu Verwandten nach Polen, wo er dann sich ein paar Wochen aufgehalten hat. Und danach weiter nach Berlin, wo sein Vater lebt. Und dann wurde der Mann europaweit zur Fahndung ausgeschrieben, weil dann mittlerweile klar war, dass er der Verursacher dieses Unfalls halt war. Auch in der Sendung Aktenzeichen XY im ZDF wurde über den Fall berichtet und das Foto des Mannes gezeigt. Und 5 Wochen nach dem Unfall wurde er dann von Zielfahndern, die ihn wohl schon länger im Visier hatten, in Berlin festgenommen. Es hat dann noch etwa 3 Wochen gedauert, bis er nach Trier überstellt worden ist und hier vor den Haftrichter kam und dann halt hier in Untersuchungshaft. Also alles in allem eine sehr spektakuläre und langwierige Flucht letztendlich.
Wie sind die Ermittler dem Raser denn letztendlich auf die Spur gekommen? Also bis zum Haftbefehl muss man ja gewisse Beweise vorliegen haben. Das Auto war ja nicht zugelassen, hatten wir gesagt. Das heißt, darüber ging es nicht. Was war dann der Auslöser für diese Suche?
Also es war dann natürlich relativ schnell klar, nachdem halt auch sich weitere Zeugen gemeldet haben, dass der 21-Jährige den Unfall verursacht hat. Und dann hat man anhand von Handydaten sowohl bei dem Unfallverursacher und auch bei dem Mitangeklagten versucht rauszufinden, wo sie sich an diesem Abend aufgehalten haben. Es wurden auch Aufnahmen aus Videoüberwachungskameras, unter anderem von Tankstellen und vom Landesmuseum halt ausgewertet. Und da war dann sehr schnell klar, dass dieses Auto und halt auch der 21-Jährige und der Mitangeklagte an dieser Stelle unterwegs waren, auch in der Ostallee unterwegs waren. Also wurden quasi richtige Bewegungsprofile halt angefertigt und sehr akribisch dann eben auch versucht rauszufinden, wo sie sich aufgehalten haben, um das letztendlich auch gerichtsfest zu machen, dass es sich bei dem 21-Jährigen um den Unfallverursacher gehandelt hat.
Das Landesmuseum, für alle, die sich nicht auskennen, das liegt auch an der Strecke, wo die lang gerast.
Genau, quasi fast gegenüber der Unfallstelle.
Und wie funktionierte diese Ortung mit den Handydaten? Hatten die GPS an oder wie läuft das?
Ja, nicht ganz. Das muss man sich halt immer bewusst sein. Wenn man ein Handy benutzt, gibt es halt bestimmte Funkzellen, in das sich die Handys dann letztendlich einloggen. Und die können letztendlich bei einer Straftat auf richterlichen Beschluss auch eben ausgewertet werden. Und da können halt sehr gut die Ermittler nachvollziehen, wann sich wo ein Handy in welcher Funkzelle befunden hat. Und anhand dessen kann man halt schon relativ genaue Bewegungsprofile halt erstellen. Das war in dem Fall halt tatsächlich einer der Gründe, warum man halt den beiden letztendlich auf die Spur gekommen ist.
Er wurde also geschnappt, es kam zum Prozess. Was wurde ihm denn vorgeworfen?
Ja, die Staatsanwaltschaft ging zunächst davon aus, dass der Angeklagte mit höchstmöglicher Geschwindigkeit durch die Ostallee gefahren ist und ein illegales Rennen veranstaltet hat. Nach den ersten Ermittlungen war die Staatsanwaltschaft überzeugt, dass er sich zusammen mit dem anderen Fahrer halt dieses Rennen geliefert hat. In der späteren Anklage wurde allerdings dann nur dem Unfallverursacher dieser Vorwurf des illegalen Rennens gemacht. Es gibt wohl, was ich vor diesem Fall auch nicht gewusst habe, den Straftatbestand des verbotenen Rennens gegen sich selbst. Ich habe jetzt extra nochmal im Strafgesetzbuch nachgeschaut. Im Paragraph 315 heißt es, ich zitiere da jetzt einfach mal raus, wer im Straßenverkehr sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft Und wer in den Fällen Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das zeigt, was dem Raser gedroht hätte, wenn er wegen eines illegalen Rennens verurteilt worden wäre. Also wie gesagt, die Staatsanwaltschaft warf dem Unfallverursacher vor, durch seine Raserei billigend in Kauf genommen zu haben, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer stirbt. Der 21-Jährige wurde letztendlich dann wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht angeklagt. Wäre er wegen dieser Vorwürfe verurteilt worden, hätte ihm auf jeden Fall eine mindestens 5-jährige Haftstrafe gedroht. Der andere Fahrer wurde, wie ich eben auch schon gesagt habe, auch angeklagt und später verurteilt. Allerdings stand gegen ihn nicht der Vorwurf des illegalen Rennens im Raum. Er wurde wegen Beihilfe zur Vertuschung einer Straftat verurteilt, weil er dem Raser geholfen hat, das Auto zu verstecken, damit diese Straftat nicht aufgedeckt werden kann.
Im Fokus der Verhandlung stand vor allen Dingen der genaue Tathergang, weil man ja nicht genau erstmal wusste, was ist da passiert. Mhm. Die Frage war dann natürlich, wie schnell waren eigentlich die Autos und wo sind die lang gefahren? Warum war das so wichtig, dass es im Detail geklärt wird?
Wie schon gesagt, stand der Vorwurf des illegalen Rennens im Raum und in der Anklage hieß es, wie ich eben dargelegt habe, dass der Raser mit höchstmöglicher Geschwindigkeit durch die Ostallee gefahren sei. Das klingt jetzt zunächst mal für Außenstehende, ja, ob höchstmögliche Geschwindigkeit oder wie auch immer, er ist ja gerast, aber das hat natürlich schon juristische Bewandtnis des Ganzen, weil es da um das Strafmaß geht, wie ich ja eben auch dargelegt habe, weil es den Straftatbestand des illegalen Rennens seit einiger Zeit halt gibt. Das Gericht musste daher eben auch klären, mit welcher Geschwindigkeit der 21-Jährige tatsächlich durch die Ostallee gefahren ist. Und dazu wurde dann ein Gutachter in dem Prozess gehört. Ehrlich gesagt, es war für mich ziemlich schwer, ihm zu folgen. Es ging ziemlich viel um Physik und davon habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Na, aber egal. Anhand von Aufnahmen von Überwachungskameras, etwa eben von nahegelegenen Landesmuseum, die zeigten, wie der Audi und das Auto des anderen Fahrers über die Ostallee rasen, konnte der Gutachter ziemlich genau rekonstruieren, wie schnell der Unfallverursacher unterwegs war. Und zwar waren es dann eben in Anführungszeichen nur 90 bis 100 km/h, aber das auf einer Innenstadtstraße, auf der maximal 50 erlaubt sind, also schon eine deutliche Überschreitung der Geschwindigkeit. Aber, und das war entscheidend, war das nicht die von der Staatsanwaltschaft unterstellte höchstmögliche Geschwindigkeit. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Raser war mit einem hochmotorisierten Audi unterwegs und da wären sicherlich mehr als 100 km/h drin gewesen. Der Gutachter belegte auch anhand von Fotos sehr eindrücklich, von Fotos der völlig zerstörten Windschutzscheibe des Audis, dass das Opfer gar keine Chance gehabt hat, dem Auto auszuweichen. Gleichzeitig sagte aber auch der Gutachter, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn der Fahrer, der 21-Jährige, mit angepasster Geschwindigkeit, also maximal 50, gefahren wäre. Der Gutachter sagte nämlich, der Fußgänger sei sehr gut zu erkennen gewesen. Es war zwar abends, aber es war ein Sommerabend, es war gegen 9:30 und es war noch nicht komplett dunkel. Das heißt, der Fahrer hätte den Fußgänger erkannt, wenn er nicht so schnell gefahren wäre.
Wie haben die Ermittler denn versucht, den Fall zu rekonstruieren?
Ja, da kann man fast schon von einem detektivischen Vorgehen sprechen. Wie gesagt, in der Nacht wurde noch eine Sonderkommission bei der Polizei gegründet und anhand von Spuren an der Unfallstelle, wie etwa Scherben oder sowas, wurde dann halt versucht herauszufinden, wie der Audi gefahren ist, mit welcher Geschwindigkeit er gefahren ist. Es gab keinerlei Bremsspuren an der Unfallstelle. Also das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Der Raser ist ungebremst in den Fußgänger gefahren und ohne anzuhalten weitergefahren. Nach dem Unfall versuchte die Polizei dann, diesen halt nachzustellen. Dazu wurde dann halt 2 Wochen nach dem Unfall, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Ostallee gesperrt. Und dann wurde mit Spezialkameras und einer Drohne und Laserscannern, also so ein digitales 3D-Modell der Örtlichkeit erstellt. Und in diesem Modell wurde dann halt auch der Unfall dann nochmal nachgestellt. Und zusätzlich wurden die Handydaten der beiden Angeklagten halt ausgewertet und Bewegungsprofile erstellt, um letztendlich genau nachvollziehen zu können, wo sich die beiden wann aufgehalten haben.
Wie hat denn das Gericht letztendlich entschieden?
Ja, nachdem der Gutachter, der sehr entscheidend für den weiteren Verlauf des Prozesses war, klar belegt hat, dass der 21-Jährige eben nicht mit höchstmöglicher Geschwindigkeit unterwegs war, ließ die Staatsanwaltschaft im Plädoyer dann eben auch beide Vorwürfe, also illegales Rennen, versuchter Totschlag, fallen. Der Staatsanwalt sagte in seinem Plädoyer, dass der Raser durch seine Fahrweise eine extrem hohe Gefahr eines Unfalls provoziert habe, der 21-Jährige aber keine Tötungsabsicht gehabt habe. Wenn er also mit dem hochmotorisierten Audi hätte schneller fahren können, dann, so der Staatsanwalt, in seinem Plädoyer, dann hätte er es tun können. Daher wurde der Vorwurf des illegalen Rennens und ebenso wie der Vorwurf des versuchten Totschlags fallen gelassen. Das Gericht folgte dann in seinem Urteil auch dieser Begründung und verurteilte den Raser zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten, was seinen Verteidiger dann auch letztendlich zufriedenstellte, weil es genau das war, was er halt erreichen wollte und auch vor Gericht belegen wollte. Und damit liegt die Strafe natürlich deutlich unter dem, was ihm gedroht hätte, wenn er wegen eines illegalen Rennens und versuchten Totschlags verurteilt worden wäre. Der andere Angeklagte wurde zu 9 Monaten Haft ohne Bewährung wegen der Beihilfe zur Vertuschung einer Straftat verurteilt. Dessen beiden Verteidiger nannten es übrigens einen Freundschaftsdienst, dass er dem Raser geholfen habe, sein Auto zu verstecken, er aber ihm damit helfen wollen, dass er nicht erneut in den Knast kommt.
Der Tatbestand des illegalen Autorennens ist ja relativ neu im Gesetz. Warum ist der so brisant? Warum ist der so wichtig?
Ja, weil es bis 2017 diesen Straftatbestand gar nicht gab. Wir erinnern uns vielleicht an einen Fall in Berlin, der sogenannte Kudamm-Raser. 2016 lieferten sich dort mitten in Berlin 2 Autofahrer auf dem Kurfürstendamm relativ spontan ein illegales Rennen. Beide fuhren über mehrere rote Ampeln. Das Auto des Rasers rammte an einer Kreuzung mit 160 bis 170 km/h ein Auto, das aus einer Seitenstraße kam. Der 69-jährige Fahrer starb noch am Unfallort. Und das Auto war, und da sieht man mit welcher Wucht dieser Unfall geschehen ist, 70 Meter weit durch die Luft geflogen. Und die beiden Raser wurden eigentlich kaum verletzt. Der Unfallverursacher wurde damals dann wegen Mordes verurteilt. Es war das erste Mal, dass ein Gericht ein solches Urteil gefällt hatte, obwohl es diesen Straftatbestand des illegalen Rennens eigentlich noch gar nicht gab. Der ganze Fall ging dann auch bis zum Verfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat dann letztendlich gesagt, dass das Urteil rechtens ist, dass jemand, der durch ein illegales Rennen einen Menschen tötet, auch wegen Mordes verurteilt werden kann. Der Gesetzgeber wurde daraufhin halt aktiv und hat dann das Strafgesetz entsprechend geändert und dann wurde der Straftatbestand des illegalen Rennens aufgenommen. Demnach kann ein Raser, der einen Menschen schwer verletzt, zu einer Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren verurteilt werden. Stirbt das Opfer, steht auch der Vorwurf des Mordes im Raum, dann droht eben, da gibt es keine Kompromisse, eine lebenslange Strafe. Und seit 2017 gibt es diesen Tatbestand im Strafgesetzbuch. Wer also an einem illegalen Rennen teilnimmt und wie ich eben ausgeführt habe, kann dieses illegale Rennen auch gegen sich selbst sein. Also es müssen nicht mehrere Fahrzeuge daran beteiligt sein. Es reicht schon, wenn man alleine unterwegs ist und eben mit einer, da sind wir wieder beim Griff, höchstmögliche Geschwindigkeit irgendwo auf einer öffentlichen Straße fährt. Da geht man keine Ordnungswidrigkeit, wie das bis zu dieser Gesetzesänderung war, sondern eine Straftat, für die man halt letztendlich auch ins Gefängnis kommen kann.
Der Prozess, hast du ja schon erzählt, war ziemlich heftig auch, klar, weil auch der Vorfall ziemlich heftig war. Was hast du denn mitgenommen?
Ja, rückblickend betrachtet muss man einfach sagen, das Gericht hat sich nicht einfach gemacht, sondern ist wirklich allen Vorwürfen, die letztendlich auch von der Staatsanwaltschaft im Raum gestanden haben, nachgegangen. Und mich hat schon beeindruckt, wie akribisch man da vorgegangen ist und mit welchen Methoden heute Sachen nachgewiesen werden können. Die Handydaten haben wir angesprochen. Wir haben angesprochen, wie vor Ort mit Laserscannern, mit Drohnen, mit Spezialkameras die Unfallszene nachgestellt wurde. Dann der Gutachter, der mit physikalischen Messmethoden Überwachungsvideos auswertete und halt wirklich sehr genau sagen konnte, wie schnell das Auto unterwegs gewesen sein musste. Das hat mich persönlich halt beeindruckt, mit welchen Methoden heute das alles möglich ist. Und wie gesagt, dass das Gericht sehr akribisch vorgegangen ist, wirklich sehr, sehr viele Zeugen gehört hat, Zeugen, die unmittelbar beteiligt gewesen waren, Zeugen, die unmittelbar das Geschehen verfolgt haben, die dort wohnen an der Ostallee. Und auch, dass man dem Opfer sehr breiten Raum eingeräumt hat, dass es eben nicht nur darum ging, wie ist die Tat passiert, sondern wie geht's dem Opfer denn auch zu dem Zeitpunkt des Prozesses. Und das sind halt schon Sachen, wo ich sagte, ja, sind sehr beeindruckend im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Es zeigt halt einfach, dass die Gerichte nicht leichtfertig irgendwelche Urteile fallen.
Ein 21-Jähriger wird in Trier von einem Raser erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der geflüchtete Fahrer und sein mitangeklagter Freund kommen mit einer milden Strafe davon. Danke dir, Bernd, für die Infos.
Vielen Dank.
Mehr zu dem Fall und anderen Verbrechen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Ihr könnt uns auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.